Es begrüßt Sie herzlich Ihre Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Willkommen zur Lebenshilfe heute mit Internet-Tipps für Eltern und natürlich für alle Interessierten. Wir sprechen heute mit Beatrix Benz von der Bayerischen Aktion Jugendschutz darüber, wie wir unsere Kinder sicher vernetzen können. Seit Beginn des elektronischen Medienzeitalters sind die Möglichkeiten der medialen Kommunikation enorm angestiegen. Handy, Internet, Smartphones, E-Mails, Facebook und Co. gehören heute zum Alltag und das nicht nur bei Erwachsenen. Auch Kinder kommen heute schon früh mit den modernen Medien in Berührung. Und für Eltern und Erzieher stellt sich die Frage, wie sie ihre Kinder sicher vernetzen. Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Beispiel für das erste eigene Mobiltelefon? Ja, und wie bereiten wir unsere Kinder und Jugendlichen auf das Internet vor? Welche verlässlichen Schutzmaßnahmen gibt es? Dazu sind wir im Gespräch, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, mit der Referentin für Medienpädagogik und Jugendmedienschutz, mit Beatrix Benz vom Verein Aktion Jugendschutz Bayern. Sie darf ich jetzt ganz herzlich hier bei uns im Münchner Radio Horeb Studio begrüßen. Schön, dass Sie da sind, Frau Benz.
Guten Morgen, Dankeschön.
Die Aktion Jugendschutz ist institutionell gefördert aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen. So nennt sich das ganz offiziell, Frau Benz. Wofür steht der Verein aktiv ein und was sind so Arbeitsschwerpunkte?
Ja, wir sind die Bayerische Fachinstitution im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. Es gibt ja den ordnungsrechtlichen und es gibt den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. Und da sind wir zuständig dafür, den Transfer von der Wissenschaft in die Praxis zu bekommen. Das heißt, wir erstellen Materialien für pädagogische Fachkräfte. Wir entwickeln Konzepte und Angebote in unterschiedlichen Handlungsfeldern. Also neben meinem Referat Jugend, Medienschutz, Medienpädagogik gibt es dann auch noch die Suchtprävention, die Gewaltprävention und zwei Projekte. Das Projekt Elterntalk ist ein Projekt für Eltern und das Projekt Freunde, ein Lebenskompetenzprogramm für Kindertageseinrichtungen. Das sind die Arbeitsfelder, mit denen wir uns in der Aktion Jugendschutz beschäftigen.
Und treten Sie dann auch direkt an Eltern heran? Haben Sie auch direkt Kontakt mit Eltern oder erstellen Sie eher nur Printmedien oder eröffnen Internetportale und stehen auch Erziehern und Lehrern zur Verfügung?
Also einmal erstellen wir Informationsmaterial. Das ist bei uns auf der Homepage am Materialdienst auch einzusehen und zu bestellen. Und wir arbeiten mit Multiplikatoren, also weniger mit Eltern direkt. Dafür haben wir gar nicht die Ressourcen, sondern wir bilden dann wieder pädagogische Fachkräfte fort, die mit Eltern zusammenarbeiten. Erzieher, Pädagogen, Schulsozialarbeiter und so weiter und so fort.
Jetzt war ja gerade im Februar 2013 der Safer Internet Day und dazu haben Sie auch eine neue Broschüre herausgebracht. Nämlich, damit Spielen Spaß bleibt. Das heißt also, Sie versuchen da auch immer ganz aktuell zu dem, was gerade auch ansteht. Wieso gibt es eigentlich einen Safer Internet Day?
Den gibt es schon seit vielen Jahren. Das ist eine EU-Initiative, die deutschlandweit verschiedene Aktionen zum Thema sicheres Internet eben dann machen, um auf das Thema aufmerksam zu machen, um zu sensibilisieren, um Eltern zu informieren. Und wir haben im Rahmen des Safer Internet Days dieses Jahr unseren Surf Guide rausgebracht. Das ist ein dicker Ordner für pädagogische Fachkräfte zum Thema exzessives Spielen am Computer und exzessive Internetnutzung.
Vielleicht jetzt noch abschließend, bevor wir wichtige Tipps jetzt auch den Eltern und allen Erziehungsberechtigten geben, wie sie ihre Kinder sicher vernetzen können. Was gehört jetzt denn speziell zu Ihrem Arbeitsschwerpunkt als Referentin für Medienpädagogik und Jugendmedienschutz?
Alles, was rund um das Thema Medienpädagogik und Jugendmedienschutz geht, da ist eben der Surfguide dabei, das exzessive Spielen, aber auch das Thema Cybermobbing beschäftigt uns zurzeit sehr, sehr stark. Uns wird in Zukunft sicher dieses Thema, wie gehen wir mit den mobilen Endgeräten um, Smartphones, Tablets und so weiter und so fort. Das sind nochmal ganz neue Anforderungen, auch an den Jugendmedienschutz, die da auf uns zukommen, wo wir noch gar nicht so genau wissen, wie wir im Detail damit umgehen können, dann wirkungsvoll. Mhm. Und letztendlich geht es immer darum, Ziel ist immer, Kinder und Jugendliche zu befähigen, mit den Risiken und Gefährdungen, die sie im Netz haben, die sie aber auch zum Beispiel beim Thema Fernsehen oder Kino haben, das sind auch Themen, mit denen wir uns beschäftigen, so zu befähigen, damit gut umzugehen.
Haben Sie denn das Gefühl, Sie sind ein Rufer in der Wüste oder werden Sie gut gehört?
Nein, ich bin überhaupt kein Rufer in der Wüste. Also Eltern haben einen großen Bedarf, auch pädagogische Fachkräfte haben einen großen Bedarf und sind sehr neugierig und sehr interessiert an Informationen. Mhm. Und auch jetzt durch die finanzielle Unterstützung des Sozialministeriums kriegen wir auch von institutioneller Seite eine gute Unterstützung. Der Surfguide war nochmal ein extra Projekt, was auch aus Mitteln des Bayerischen Staatshaushaltes finanziert worden ist.
Und eine Frage, die vielleicht auch manchen Hörern jetzt brennend interessiert, haben Sie denn vielleicht auch Einfluss auf Inhalte, die im Internet zu finden sind? Oder können Sie eher nur Tipps geben und sagen, ihr lieben User, ihr Benutzer, ihr lieben Eltern, bereitet eure Kinder vor, aber wir können euch nicht schützen vor dem, was im Netz nun alles so geboten wird?
Das kann auch nicht gar nicht unser Ziel sein, da noch auf die Inhalte Einfluss zu nehmen, sondern unser Ziel ist wirklich, die Nutzer so zu befähigen, dass sie mit den Risiken gut umgehen können.
Über exzessives Spielen wollen wir jetzt reden. Dann ist eins der Themen, die wir uns noch auf die Agenda geschrieben haben, das sogenannte Cybermobbing, nämlich Kinder, die in den neuen Netzwerken wie Facebook oder Meet Friends oder wie sie immer alle heißen, die neuen sozialen Netzwerke unterwegs sind, was da vielleicht für Gefahren lauern. Aber kommen wir zuerst mal auf das Spielen, was so harmlos beginnt. Der Papa fängt vielleicht sogar an, dem Kleinen beizubringen, wie ein gewisses Spiel funktioniert. Und es macht dann auch Spaß, erstmal die Fortschritte zu sehen. Und Spielen fasziniert nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Über 20 Millionen Erwachsene oder überhaupt Spieler spielen. Es gibt sogenannte
Gamer Conventions.
Genau, ja. Das Wort fing mir nicht ein. Es gibt ja. Gamer Conventions, liebe Zuhörer. Das sind große, große Treffen, wo sich Spieler treffen, unser
aller Weltmeisterschaften.
Sogar Weltmeisterschaften, das sind vielleicht Welten, die manch einem unserer Hörer auch verschlossen sind. Aber in diesen Welten leben heute Jugendliche, Frau Benz.
Ja, genau.
Es ist sogar so, dass es in 100% aller Haushalte, sagt man, gibt es inzwischen einen Computer. Und man könnte ja dann meinen, ja auch Lehrer und dergleichen, die gehen vielleicht darauf ein, dass Eltern nicht möchten, dass ihr Kind mit 8, 9, 10 Jahren jeden Tag am Computer hängt. Aber auch, Sie haben ja schon gesagt, Hausaufgaben werden gerne aufgegeben, dass sie am PC über das Internet gelöst werden. Aber das Spiel, gibt es einen Übergang vom exzessiven, vom gedankenverlorenen Spielen, bei dem der Jugendliche alles vergisst, hin zu, wo man sagen würde, es ist schon ein süchtiges Verhalten? Gibt es da Hinweise?
Ja, es gibt verschiedene Merkmale, wo es sich lohnt, ganz genau hinzuschauen. Es sind viele, viele Merkmale, die zusammenkommen müssen. Es gibt Jugendliche, die haben so eine Phase des exzessiven Spielens. Vor allem Jungs sind da davon betroffen. Wenn man einfach merkt, er macht so gar nichts anderes mehr. Die Zeiträume werden immer größer, die das Kind oder der Jugendliche im Netz verbringt. Wenn er selber diesen Internetgebrauch nicht mehr kontrollieren oder einschränken kann. Das ist wie bei einem Raucher, der sagt, oh, die rauche ich jetzt nicht, und ehe sich versieht, raucht er sie trotzdem. Wenn man auch so sehr ruhelos wird, wenn man nicht ins Internet kann, launenhaft, reizbar, wenn man versucht, den Internetgebrauch zu reduzieren. Das sind so verschiedene Kennzeichen, die dann auf eine zunehmend abhängiges Verhalten hinweisen. Wenn dann noch dazu kommt, dass man auch anfängt, Familienmitglieder zu belügen, wenn man soziale Beziehungen riskiert, wenn die Freundin plötzlich weg ist und einem das dann völlig egal ist, wenn man auch ein schlechtes Gewissen hat, wenn man zu viel spielt. Also wenn man merkt, eigentlich sollte ich es nicht, aber es geht gar nicht mehr anders. Und wenn das alles wirklich zusammentrifft, so diese ersten 5 Kriterien, die ich genannt habe und dann auch noch eine der letzten 3 und das über einen längeren Zeitraum, über mindestens ein halbes Jahr, dann sollte man sich auch professionelle Hilfe suchen. Aber es gibt auch, man muss schon sehr genau hinschauen, viele Jugendliche haben Zeiten, wo sie mal 5, 6, 7, 8 Stunden auch am Stück spielen und sich aber trotzdem gesund entwickeln. Also da als Eltern auch gut schauen, mache ich mir jetzt ernsthaft Sorgen? Wie ist er noch in Kontakt mit Freunden? Ist er noch in Kontakt mit mir? Gibt es noch andere Interessen oder fokussiert sich alles nur noch auf das Spiel?
Woran merken denn Eltern, dass es kritisch wird, dass sie vielleicht auch einschreiten sollten?
Naja, eine Internetabhängigkeit ist ja nicht von heute auf morgen da. Es ist ja nicht so, dass ein Jugendlicher jetzt plötzlich internetabhängig ist, sondern das ist immer ein schleichender Prozess. Und erfahrungsgemäß so ein erstes Bauchgefühl, irgendwas ist da komisch, das ist immer schon nicht verkehrt bei Eltern. Also da auch trauen, auf dieses Bauchgefühl zu hören und dann mal mit dem Jugendlichen, mit dem Sohn, mit der Tochter auch drüber reden. Was ist es denn, was dich so fasziniert? Ist dir eigentlich klar, wie viel Zeit du da drin verbringst? Aber nicht gleich mit Verboten reagieren oder sagen, ist alles fürchterlich, ist alles schrecklich, ich finde es ganz blöd, was du machst, sondern versuchen wirklich offen ins Gespräch zu kommen.
Da sind wir schon auch bei dem Punkt, wie sich besorgte Eltern verhalten sollen. Ich habe von einer Mutter letztens gehört, die gesagt hat, ja, ich habe auch schon mal den Stecker gezogen. Was halten Sie davon?
Gar nichts. Das ist im Gegenteil, wenn jemand wirklich abhängig ist schon, kann das sehr, sehr heftige emotionale Reaktionen hervorrufen und es löst das Problem nicht. Also das ist eine momentane Möglichkeit, dass er nicht mehr ins Netz geht, sondern ich muss mit dem Jugendlichen verhandeln. Was tun wir? Was kannst du tun? Weil letztendlich muss der Jugendliche selber was tun.
Was können denn Wege sein für Eltern zusammen mit dem Jugendlichen jetzt wegzukommen von einem exzessiven Spielverhalten, Frau Benz?
Also wenn es wirklich ein exzessives Spielverhalten, ein abhängiges Spielverhalten ist, dann braucht die Familie auch professionelle Hilfe. Mhm. Es gibt den Fachverband Medienabhängigkeit, an den kann man sich wenden, wo man dann regional Beratungsstellen findet. Es gibt die Rollenspielsucht.de, das ist eine Elternselbsthilfeinitiative, auf deren Seite findet man auch viele gute Hinweise, an wen man sich denn wenden kann.
Mhm. Jetzt haben wir gleich mit einem Extrem angefangen. Kinder sicher vernetzen. Unser Thema heute Internet-Tipps für Eltern. Aber es fängt ja viel weiter vorher an, Frau Benz. Nämlich, dass sich Eltern vielleicht auch die Frage stellen, wie führen wir unsere Kinder an die neuen Medien, die heute zur Lebensalltag gehören, von Jugendlichen, auch von uns Erwachsenen in der Arbeitswelt sind Computerkenntnisse gefordert, dass man auch einen sicheren Umgang mit Maus, mit Mauspad, mit dem Internet einfach allgemein hat. Es gibt immer noch ja Eltern, die zögern mit dem Kauf des ersten eigenen Handys oder Computer und das wahrscheinlich auch zu Recht, weil sie auch um diese Extreme, über das wir jetzt gerade schon gesprochen haben, wenn eine Computer- und Internetsucht da ist, gesprochen haben. Und dann gibt es wieder Eltern, die sagen, nein, wir haben da gar keine Befürchtungen, wir bringen unsere Kinder schon sehr früh oder auch im zarten Vorschulalter mit dem Umgang mit dem Computer und auch mit vielleicht Videospielkonsolen heran. Was würden Sie als Referentin, als Fachreferentin für Medienpädagogik dazu sagen?
Also es gibt leider nicht dieses ganz allgemeingültige Rezept, das für alle gilt, dass man sagt, Kinder erst ab 8 Jahren ins Netz, sondern da muss jede Familie für sich selber auch die Wege suchen, mit denen es ihnen gut geht und die Kinder beobachten. Kinder sind sehr unterschiedlich und reagieren sehr unterschiedlich. Ich kann mit manchen Kindern mit 6 ganz problemlos ins Kino gehen und andere haben im Kino Angst. Also ich muss auch sehr gut wissen, wie reagiert mein Kind. Computer sind Alltagsgegenstände. Diese neuen Medien sind ja so neu gar nicht mehr. Und in der Zwischenzeit haben wir auch viele Eltern, die schon mit den Sachen aufgewachsen sind. Also die Sachen sind in den Haushalten vorhanden. Jeder hat sein Handy, jeder hat seinen PC mit Internetanschluss. Und es gibt auch für junge Kinder, auch schon für Vorschulkinder, für 4- bis 6-Jährige wunderschöne, gute Spiele, wo man Kinder gut begleiten kann bei ihren ersten Schritten im Netz. Aber es muss auch nicht sein. Wenn eine Familie sagt, das möchten wir nicht, ist das auch völlig in Ordnung. Die Programme sind heute so einfach, dass man nicht Angst haben muss, nur weil mein Kind jetzt nicht schon mit 4 Jahren die Maus bedienen kann, hat es später beruflich Nachteile. Im Gegenteil, also das ist alles so einfach und auch durch diese zunehmend intuitive Bedienung bei den Smartphones wird es ja immer einfacher. Also da muss man keine Sorge haben, sondern sich einfach gut anschauen, möchte ich, dass mein Kind damit sich schon auseinandersetzt? Die Sachen stehen zu Hause rum, also sind die Kinder neugierig. Die haben auch ganz schnell raus, wie eine Maus funktioniert. Die haben auch ganz schnell raus, wie man den PC einschaltet. Und die haben auch ganz schnell raus, wie man am Smartphone kleine Spielchen spielt. Das macht denen Spaß, das fasziniert die, das interessiert die. Und wenn man dann gute Sachen raussucht, es gibt zum Beispiel den PEDI, der wird jedes Jahr verliehen, das ist ein Preis für pädagogisch gute Spiele, berücksichtigt, kann man auch mit jungen Kindern schon immer wieder mal zwischendurch ein Computerspiel spielen. Warum nicht?
Gibt es Zeitempfehlungen auch von der Aktion Jugendschutz, wie lange Kinder und auch kleine Kinder, deren Gehirn sich ja auch immer noch entwickelt und wo wir ja auch schon wissen aus der Hirnforschung, dass es Veränderungen auch im Gehirn geben kann, beziehungsweise sich gewisse Synapsen und Gehirnverbindungen nicht so entwickeln, wie es beim freien Spielen, beim Ausprobieren ist. Gibt es da Zeitempfehlungen? Welche?
Also das Wichtigste gerade auch für die jungen Kinder, aber auch für Ältere, ist immer noch das freie Spiel, wie Sie gerade gesagt haben. Wenn die viel toben, spielen können, entwickeln sich ganz selbstverständlich Lebenskompetenzen, die Kinder brauchen. Aber es spricht nichts dagegen, dass ein 5-Jähriges auch hin und wieder mal ein kleines Spiel am PC spielt. Und dann kann man das mit Alter wieder steigern. Es gibt einen ganz schönen Flyer von ClickSafe, wo so ein paar Zeitempfehlungen drin sind. Wenn die Kinder dann älter werden, Jugendliche sind, da ist es besser, man verhandelt Zeitbudgets. Also wenn man einmal anfängt, ein tolles Computerspiel zu spielen, das dauert, da ist man nicht nach 20 Minuten fertig.
ClickSafe ist auch ein Internetportal. Wir haben die Informationen für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bereitgestellt auf unserer Homepage auf www.horeb.org. Und es gibt wirklich schon sehr viele, sehr gut ausgebaute Internetseiten, die Eltern zur Seite stehen, aber auch den Kindern sich mit dem Internet bekannt und vertraut zu machen. Aber ich würde gerne, bevor wir darüber sprechen, noch einen Moment bei den Spielen bleiben. Denn bei Spielen, Frau Benz, gibt es ja sehr oft eine Altersfreigabe. Mhm. Und wie ernst ist diese Altersfreigabe zu nehmen?
Sehr ernst. Die USK, die Unterhaltungssoftwarekontrolle, vergibt, das ist eine freiwillige Selbstkontrolle, die wir haben, vergibt diese Alterskennzeichen und die bieten natürlich eine gute Orientierung für die Eltern, ab welchem Alter sind die Spiele geeignet. Das sind keine pädagogischen Empfehlungen. Ja, also das ist ganz wichtig, da muss man genau
hinschauen. Was ist da der Unterschied?
Sondern da ist einfach klar, dass die für einen 6-Jährigen nicht gefährdend sind. Da geht es um Kinder- und Jugendgefährdungen. Ja, also das fürchterliche Gewaltszenen, pornografische Szenen und so weiter und so fort nicht vorkommen. Das heißt noch lange nicht, dass das ein tolles, pädagogisch wertvolles Spiel ist, aber es hat keine gefährdenden Elemente drin. Und da finde ich, ist es schon wichtig, dass man, wenn man sagt, ich schenke meinem Kind ein Computerspiel oder dem Enkelkind oder wem auch immer, sich an die USK-Empfehlungen zu halten.
USK-Empfehlung ist die Altersfreigabe, genau. Ja. Ab wann ein Kind?
Ab 0, ab 6, ab 12 oder ab 18. Mhm.
Nun ist es ja oft so, dass die kleineren Geschwister fasziniert den Großen über die Schulter schauen, die vielleicht schon 12 sind, aber das Geschwister ist 3, 4, 5 Jahre jünger. Mhm. Wie sollten Eltern damit umgehen? Weil das hat man ja sicherlich gerade in Großfamilien nicht so in der Hand manchmal.
Das ist das gleiche Thema wie früher auch beim Fernsehen. Ne? Die größeren Geschwister dürfen schon mal Sendungen sehen, die Kleinen noch nicht sehen. Da muss man sich überlegen, wo steht der PC? Steht der zentral an einem für alle zugänglichen Ort oder steht der in einem Arbeitszimmer? Oder wie gehen wir damit um? Wann darf das Kind, das größere Geschwister spielen? Und ich kann Kinder nie komplett vor allem immer schützen, aber ich muss mir schon überlegen, wie handhaben wir das bei uns in der Familie und wie ist es auch gut machbar und in dem Alltag auch gut umsetzbar. Also ich finde es immer ganz schwierig, wenn wir von Eltern immer ganz viel fordern und es entspricht einfach nicht deren Lebenswelt. Die müssen auch schauen, was ist praktikabel. Und da macht es schon Sinn, sich zu überlegen, wenn jetzt ich einen 16-Jährigen Großen habe und nochmal einen kleinen Nachzügler, einen 5-Jährigen, und der darf schon irgendwelche etwas härteren Spiele spielen, dass der Kleine da nicht zuschaut, natürlich.
Nochmal eine Frage in Richtung der Zeitspanne und wie Eltern auf eine gute Art und Weise mit ihrem Heranwachsenden, der anfängt auch ein Teenager zu werden, wie können so Verhandlungen aussehen, wo es um gerade die Dauer des Spieles geht? Und auch, Sie haben es selbst schon gesagt, es gibt Spiele, die dauern eben länger. Denken wir daran, früher war ein Monopoly-Spiel, haben wir vielleicht gespielt. Und man, wenn die Mutter gesagt hat, ihr dürft eine halbe Stunde, Stunde spielen, brauchte man Monopoly nicht anfangen. Dann hat man vielleicht eher gesagt, okay, dann spielen wir eben Mau Mau oder meinetwegen Elf heraus oder ein anderes Spiel.
Wie verhandle ich Regeln in der Familie? Das ist ein ganz allgemeines Thema. Wie gehen wir mit Regeln um? Dieselben Verhandlungen führe ich mit meiner 15-Jährigen. Wie lange darf sie abends wegbleiben? Dann muss ich auch mit ihr verhandeln, wie lange darf sie Computer spielen? Und dazu muss ich mir erstmal im Klaren sein, wie lange möchte ich als Eltern denn, dass sie spielt? Also ich muss selber auch eine Haltung dazu entwickeln und sagen, so oder so stelle ich mir das vor. Und dann bespricht man sich, lässt sich auch Vorschläge von den Jugendlichen machen. Was glaubst denn du, was für dich gut ist, was du gut verträgst, was du gut handeln kannst? Gibt es Bedingungen? Wie sieht es mit den Noten aus? Kann ich da ganz entspannt damit umgehen? Habe ich auch das Vertrauen zu meinem Kind, dass ich sage, das kann das ein Stück selber regulieren? Oder braucht es mehr Unterstützung? Also einfach gucken, wie verhandeln wir Regeln ganz allgemein in der Familie?
Dann gibt es ja Spiele, die ein Jugendlicher, ein Kind oder die ich auch alleine mit dem PC spiele, aber es nimmt mehr und mehr zu, dass sich Kinder über das Internet vernetzen und eben über das Internet in einer Gemeinschaft Spiele spielen. Und eine Internetsucht fängt oftmals auch damit an, dass sie sich dann nicht aus dieser Gemeinschaft herausziehen möchten, sondern dabei bleiben wollen. Und dann können doch die Eltern manchmal reden, was sie wollen. Dann ist die Bindung an die Gruppe, die zwar nicht physisch im Raum ist, aber über das Netz virtuell da ist. Wie können Eltern vielleicht dem auch entgegentreten?
Das ist auch wieder genau ein Erziehungsthema wie jedes andere Erziehungsthema auch. Also auf die Gruppe, mit denen sich meine Kinder und Jugendlichen, vor allem die Jugendlichen, bei den Kindern habe ich ja noch mehr in der Hand, bei den Jugendlichen, mit wem sich die treffen, das habe ich als Eltern so nicht mehr in der Hand. Also muss ich viel früher auch schon bei der Prävention ansetzen, zu schauen, dass das Kind gar nicht so fasziniert ist, dass es in diesen Online-Rollenspielen, auf die spielen sie ja jetzt an, die sind ja davon damit gemeint, wie World of Warcraft zum Beispiel, der Klassiker, das ist natürlich, und die haben auch ein erhöhtes Suchtpotenzial, diese Online-Rollenspiele, eben durch diese enge Bindung an eine Gruppe, an einen Clan, an was auch immer. Und das ist nicht einfach, dass da das Kind wieder wegkommt davon. Also gibt es alternative Angebote für den Jugendlichen? Ist irgendetwas spannender? Was stattdessen kann ich ihm denn auch anbieten? Und zu wissen, warum spielt mein Kind eigentlich so intensiv oder so sehr viel. Das ist auch nochmal spannend hinzugucken.
Also könnte ein Weg, ein bisschen das Kind wegzuziehen von diesen Online-Rollenspielen, von diesen Clans, genau so nennt man das, dass sie in Beziehung treten mit dem Jugendlichen und auch schauen, was hat er denn sonst für Interessen, die hier in der Welt stattfinden und nicht in einer virtuellen Welt.
Genau. Und auch sich zu interessieren, auch Verständnis dafür zu haben. Diese Spiele haben eine hohe Faszination und sie bedienen auch gerade bei Jugendlichen die Entwicklungsaufgaben. Die haben ja ein paar Entwicklungsaufgaben zu bewältigen in der Pubertät, so dieses Finden der eigenen Identität. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist da ganz wichtig. Die Geschlechtsidentität spielt eine hohe Rolle. Und das bedienen diese Computerspiele natürlich auch. Und sozusagen, erklär mir mal, was ist so spannend an dem Spiel?
Oder wer wer bist du denn in diesem Spiel? Wie hast du dich denn kreiert? Wie stellst du dich dar? Dass man auch darüber dann sein Kind kennenlernt und nicht sagt, ach, ich verstehe das sowieso nicht und ich finde das auch nicht gut, dass man es vielleicht nur kritisiert, sondern dass man
ein Stück Offenheit und Interesse signalisiert. Mhm. Ne? Also ich interessiere mich für dich.
Für dich und damit dann auch möchte ich in deine Welt eintauchen, auch für dein Spiel und für deine Community. Gut, Internet-Tipps für Eltern, unser Thema heute eher hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler und ich bin im Gespräch mit Beatrice Benz. Sie ist Referentin für Medienpädagogik und Jugendmedienschutz und Mitarbeiterin des Vereins Aktion Jugendschutz Bayern. Und diese Aktion Jugendschutz wird wiederum auch gefördert mit Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit, Sozialordnung, Familie und Frauen, also staatlich gefördert. Solche Medien, also solche Jugendschutzorganisationen gibt es aber nicht nur in Bayern. Die gibt es natürlich deutschlandweit. Und wir haben auch einen Katalog zusammengestellt für Eltern auch, die nicht aus dem Bayerischen kommen, sondern aus dem Norden Deutschland oder auch ich denke, auch wenn Eltern interessiert sind im Internet, gibt es sehr viel Informationen.
Das Internet bietet da alles, was man an Informationen braucht. Man muss sich so durch diesen Informationsdschungel ein bisschen durchwühlen. Das ist sehr viel Information. Jeder, der mal im Internet was gesucht hat, weiß, dass man da ganz schnell viele Stunden verbringen kann mit Suchen. Und so ist es auch bei den Tipps. Es gibt ein paar sehr, sehr gute Seiten, die ich gut empfehlen kann. Das ist einmal, wie wir schon genannt haben, clicksafe.de, aber auch das Internet ABC. Die haben auch Seiten für Kinder, aber auch immer für Pädagogen und Eltern, um sich zu informieren. Finde ich noch sehr, sehr gut. Es gibt fragfin.de, eine sehr schöne Suchmaschine für Kinder auch, wo man die Grundschulkinder gut ans Internet ranführen kann. Und noch einige andere Seiten. Also es gibt auch noch eine ganz spannende Seite, das ist clicktip.net. Die empfehlen so die besten Internetseiten überhaupt für Kinder, wo man sich mal informieren kann, was sind denn gute Seiten für mein Kind, wo ich das Kind ohne Gefährdungen drauf surfen lassen kann, wo ich sage, ich stelle das Profil auch so ein, dass wenn mein Kind ins Internet geht oder in einen Computer geht, dass das die Startseite vom Internet ist automatisch. Das kann ich ja einstellen am heimischen PC. Mhm.
Wir sprechen gleich jetzt noch weiter auch über ein ganz wichtiges Thema, nämlich sogenannte Filterprogramme oder Jugendmedienschutzprogramme. Ich denke, damit müssen sich Eltern auch auseinandersetzen für den heimischen Computer, aber genauso auch für den mobilen Kleinkomputer, das Smartphone. Und dann ein Wort, das noch nicht so in allermanns Munde ist, was aber immer mehr in den Vordergrund tritt, nämlich dass Kinder auch Diskriminierung, Mobbing erfahren über die sozialen Netzwerke, das sogenannte Cybermobbing. Darüber werden wir auch gleich noch sprechen, hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute bekommen Sie Internet-Tipps, Kinder sicher vernetzen. Unser Thema in der Lebenshilfe heute bei Radio Horeb. Beatrice Benz von der Aktion Jugendschutz. Sie ist Referentin für Medienpädagogik und Jugendmedienschutz. Sie ist unser Gast. Kinder, liebe Hörerinnen und Hörer, das wissen Sie, sind Gäste, die nach dem Weg fragen, deren wir es schuldig sind als Eltern und Erzieher und Menschen, die sie begleiten, ob nun auch in der Kirchengemeinde, in Schulen oder auch wenn wir befreundet sind. Und etwas, womit Kinder immer mehr in Verbindung kommen, Frau Benz, das sind das Internet, das sind die neuen Medien. Sie haben uns schon gesagt, inzwischen kann man schon gar nicht mehr so sagen, es sind neue Medien. Aber die Entwicklung, die ist so rasant und die ist so schnell, dass doch immer wieder etwas Neues hinzukommt. Eine neue Errungenschaft, das sind Minicomputer, die Kinder und auch wir Erwachsenen immer dabei haben können die sogenannten Smartphones und eine Entwicklung und eine Empfehlung, die Sie uns heute schon gegeben haben, das ist, dass Eltern und Erziehungsberechtigte alle, die auch mit Kindern in Verbindung stehen, dass sie sich auch auseinandersetzen mit diesen neuen Medien und dass man auch über das, was das Kind vielleicht im Computer spielt, was es vielleicht auch mit dem Handy macht, dass man dafür Interesse hat, es sich erklären lässt. Zum Schluss haben wir über Online-Spiele gesprochen, die auch zunehmen, dass Kinder sich über das Internet mit anderen Kindern virtual treffen und sogenannte Online-Rollenspiele spielen und dass wir uns da auch ruhig erklären lassen, wer bist du in diesem Online-Spiel? Womit setzt du dich da auseinander? Was hast du vielleicht auch schon erreicht und was fasziniert dich? Etwas, womit wir auch immer mehr in Verbindung kommen, leider, das ist, dass Kinder mit Internetseiten in Verbindung kommen, wo man sagen würde, das unterliegt dem Jugendschutz. Und man könnte ja jetzt sagen, Frau Benz, die Aktion Jugendschutz, die auch staatlich gefördert wird, könnte sich ja nun dafür einsetzen, dass es gewisse Angebote über das Netz überhaupt nicht gibt oder dass sie verschlüsselt sind, dass man nur über sogenannte Zugangscodes hineinkommt. Wo sieht da die Aktion Jugendschutz ihre Grenzen und wo sehen Sie vor allen Dingen Ihren Aktionsbereich?
Unser Auftrag ist der erzieherische Kinder- und Jugendschutz. Das heißt eben nicht über Gesetze zu gehen, sondern einfach die Kinder und Jugendliche zu befähigen, mit Risiken umzugehen. Jetzt gerade beim Bereich Internet kommt nochmal dazu, dass die meisten Anbieter, die Seiten anbieten, die nicht jugendgerecht sind, im Ausland sitzen, auf die haben wir gar keinen Zugriff. Mhm. Es gibt in Deutschland eine Stelle, das ist jugendschutz.net. Die haben eine Hotline für Beschwerden. Also wenn jemand Seiten findet, wo er sagt, da kommt man ganz leicht, ohne dass man irgendwelche Passwörter braucht, ohne dass man sich als 18-Jähriger ausweisen muss drauf, dann kann man immer an jugendschutz.net diese Seiten schicken und die gehen der ganzen Sache dann nach. Wenn es deutsche Anbieter sind, sind die Sachen meistens ganz schnell wieder vom Netz, weil auch die deutschen Anbieter gar kein Interesse dran haben, da mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Das funktioniert eigentlich relativ gut. Und es gibt durchaus auch über Jugendschutznetz Kontakte in andere Länder, mit denen man manchmal ganz erfolgreich auch manche Seiten wieder vom Netz nehmen kann. Aber es gibt natürlich ganz viele, die dann irgendwo in der Südsee oder in der Karibik sitzen und auf die wir einfach keinen Zugriff haben, für die unsere deutschen Gesetze nicht gelten. Und dafür wollen wir unsere Kinder natürlich auch schützen, das ist ganz klar.
Wie eng arbeitet Ihre Organisation auch mit Ordnungskräften wie der Polizei zusammen?
Eigentlich immer nur am Rande, wenn es um die Prävention geht. Unser Auftrag ist auch die Prävention und nicht die Intervention. Das sind uns auch ganz klar die Grenzen gesetzt, das ist auch nicht unser Auftrag.
Ihr Auftrag ist die Prävention und zur Prävention gehört auch der Jugendmedienschutz. Welche wichtigen Dienste erfüllen Filterprogramme und Jugendschutzsoftware?
Es gibt in der Zwischenzeit von der Kommission für Jugendmedienschutz zwei anerkannte Jugendschutzprogramme, die man sich auf seinem heimischen Rechner installieren kann. Das ist auch relativ einfach, da gibt es eine gute Anleitung dazu. Das eine ist von JUSPROC und das andere ist für die Kunden von der Telekom, von Telekom. Die kann man auch so einstellen, dass man selber jederzeit an alle Inhalte zugreifen kann, aber die Kinder eben vor bestimmten Inhalten schützt. Das funktioniert nicht mehr für Jugendliche, weil jeder, gerade Jungs, die ein bisschen medienaffin sind, ein bisschen Erfahrung haben, knacken jede Filtersoftware. Und dafür ist es umso wichtiger, dass die Jugendlichen selber wissen, was ihnen gut tut und was nicht und sagen, okay, das schaue ich mir nicht an oder da rede ich dann auch mit einem Erwachsenen drüber, da bin ich auf Seiten gestoßen, die gefallen mir nicht, ich klicke sie auch wieder weg. Also da ist es ganz wichtig, dass die diese Medienkompetenz haben, selber entscheiden zu können, was denn jetzt für sie auch richtig ist und was nicht. Aber die Jugendschutzprogramme schützen die Kinder, die so ganz aus Versehen auch mal auf irgendwelchen Seiten landen, auf denen sie einfach nichts zu suchen haben, die sie erschrecken, die ihnen Angst machen, die sie nachhaltig auch beeinträchtigen in ihrer Entwicklung.
Die Software finden Eltern ganz einfach,
ja,
eigentlich, wenn sie auch schon in die Suchmaschinen gewisse Stichworte wie Jugendschutzsoftware oder dergleichen
genau.
anbieten. Da sind die Anbieter, also wiederum die Medienfachleute, die diese Internetprogramme entwickelt haben, stellen sich auch ein auf die Suchbegriffe, nach denen Eltern im Netz suchen. Also, und diese Programme sind kostenlos.
Sind kostenlos, ja. Das ist nochmal ganz wichtig. Das war auch ein Kriterium, dass überhaupt als anerkannte Jugendschutzprogramme fingieren.
Nun scheuen manche Eltern davor, diese Programme zu installieren. Was würden Sie sagen zur Handhabung dieser Programme? Sind sie leicht zu installieren?
Auch das war ein Kriterium, dass diese Programme leicht zu installieren und leicht handzuhaben sind. Sonst hätten sie die Anerkennung auch nicht bekommen.
Und was können jetzt Eltern dort auch vielleicht individuell einstellen? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich kann gerade für die jungen Kinder würden wir immer mit sogenannten Whitelists arbeiten, dass wir einfach eine Liste,
also weiße Listen.
Weiße Listen, dass man anlegt, welche Seiten das Kind alles sehen darf. Da gibt es dann eine Reihe von Seiten und da reichen auch ein paar. Das müssen für ein junges Kind noch, das muss noch nicht auf 500 Seiten Zugriff haben. Da reichen ein paar ausgewählte Internetseiten, auf die mein Kind Zugriff hat und auf denen es sich bewegen darf. Und wenn die Kinder älter werden, kann man dann sogenannte Blacklists, schwarze Listen anlegen, wo dann Kriterien sind, dass bestimmte Seiten nicht geöffnet werden können, vor denen ich mein Kind schützen will.
Und es gibt ja sogar auch Internetprogramme, das könnten vielleicht bei kleineren Kindern, könnten diese 2, 3, 4 Programme auf der Whitelist, auf der weißen Liste stehen. Das ist dieses Internet-ABC für Kinder, wo Kinder wirklich richtig lernen. Das ist ein ganz umfangreiches Lernprogramm. Es ist ein Online-Programm, also da kann jetzt keine CD gekauft werden, wo man sagt, wir schieben die CD ein und das ist jetzt ein Lernprogramm, sondern das Kind ist schon im Netz online.
Es gibt auch noch auf Clicktips.net eben so die 100 besten Internetseiten, die kann man sich anschauen, auch nach unterschiedlichen Altersstufen. Auch der PEDI, der Preis, der einmal im Jahr vom Studio im Netz vergeben wird, wo ich auch mit im Expertengremium drin saß, die auch nochmal Seiten empfehlen, die besonders schön sind, die besonders Spaß machen.
Nach welchen Kriterien werden diese Seiten ausgewählt, empfehlenswerte Seiten?
Beim PEDI zum Beispiel gibt es eine Jury, die sich auch aus Kindern und Erwachsenen-Experten zusammensetzt. Die müssen also nicht nur pädagogisch wertvoll sein, sondern die dürfen auch einfach nur Spaß machen, besonders schöne Animationen haben, besonders spannende Themen haben, kann man immer auf der Internetseite vom Studio im Netz nachschauen. Da sind die auch ein bisschen beschrieben. Und es dürfen natürlich keinerlei Gefährdungen für Kinder und Jugendliche sein. Wenn wir sagen, das ist jetzt eine Internetseite für die ab 6-Jährigen, dann müssen die auch den bestimmten Jugendschutzkriterien entsprechen. Das ist selbstverständlich.
Die Frage, wo finden Eltern Filterprogramme? Müssen sie im Fachhandel gekauft werden oder gibt es Programme im Netz? Die hat sich erübrigt, aber es gibt sicherlich auch im Fachhandel Programme.
Es gibt noch Filterprogramme von anderen Anbietern, natürlich auch die einzelnen Microsoft und Apple, die haben auch jeweils für ihre eigenen Betriebssysteme nochmal Kinderschutzsoftware. Da muss man einmal gucken, was möchte ich, was brauche ich. Und wie gesagt, die anerkannten Jugendschutzprogramme sind eben die beiden von Justproc und von Telekom im Moment.
Und die findet man wiederum auf der Homepage jugendschutzprogramme.de. Und diese Infos, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir auf der Homepage von Radio Horeb auch schon für Sie zusammengestellt unter www.horeb.org. Ein Fazit, was sicherlich, wenn wir über Computerspiele und Internet sprechen, ist es doch immer wieder das gute Gespräch, die Verbindung, die Beziehung zu den Kindern.
Und das eigene Vorbild. Also jeder zweite bis dritte Erwachsene spielt selbst. Und dann muss ich mir als Eltern auch immer überlegen, wie viel Zeit verbringe ich denn selber auch am PC? Spiele ich selber sehr gerne? Was bin ich auch für mein Kind ein Vorbild? Ein ganz wichtiger Punkt.
Danke jetzt nochmal für diesen Hinweis. Und dennoch könnte ich mir vorstellen, dass es Eltern gibt, die sagen, ich habe das meinem Kind doch überhaupt nicht vorgelebt. Ich lehne eher den PC ab. Aber da tritt dann auch dieses Phänomen ein, dass Kinder vielleicht gerade das gerne machen, was die Eltern ablehnen. Also sich dafür interessieren, mit dem Kind versuchen, im Gespräch zu bleiben, gerade in der Pubertät vielleicht auch zu wissen, dass ein Kind sich versucht auch abzugrenzen gegenüber den Eltern, aber dennoch immer wieder doch Beziehung sucht mit Vater und Mutter. Cybermobbing, das ist so das nächste große Feld, über das wir sprechen möchten. Die kleinen Mini-Computer, die es inzwischen gibt, sind weltweit verbreitet, waren es in Deutschland im Januar 2009 etwa 6,3 Millionen Nutzer von Smartphones. Smartphones, das sind diese kleinen Telefone, für manche einen, dem der Begriff nicht so bekannt ist, wo man, ich sage immer, mit dem Finger so drauf rumwischt und von einem kleinen Bildchen zum nächsten kommt. Begeisterte Smartphone-Benutzer werden jetzt vielleicht schmunzeln, wie ich das erkläre, aber Smartphones sind einfach relativ leicht in der Bedienung, können aber dahinter verbergen sich aber sehr hochwertige Mini-Computer. Heute sind es schon etwa 30 Millionen dieser Mini-Computer, Smartphones, mit denen telefoniert werden kann, im Internet gesurft werden kann und mit denen man sich einfach vernetzen kann, die einem auch helfen, den Alltag zu organisieren, die aus der Arbeitswelt auch zum Teil nicht mehr wegzudenken sind. Fast jeder zweite Deutsche, könnte man sagen, hat schon ein Smartphone und auch Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr nutzen diesen Minicomputer. Gibt es für die Smartphones, Frau Benz, die ja eigentlich richtige mobile Computer sind, auch Jugendschutzprogramme?
Da gibt es bislang noch nichts. Also ich weiß, dass in der Zwischenzeit einige Anbieter von Smartphones dabei sind, Jugendschutzsicherungen einzubauen. Kann ich Ihnen aber jetzt gar nicht genau sagen, welche das sind. Das ist eine relativ neue Entwicklung. Da muss man einfach jeder schauen, was für ein Smartphone habe ich und bei meinem Anbieter gucken, was für ein Betriebssystem ist da drauf und gibt es da bereits was. Aber anerkannte Jugendschutzprogramme für Smartphones gibt es bislang noch keine.
Damit ich ein wenig Kontrolle habe, wie viel mein Kind mit dem Smartphone telefoniert oder auch wie viel mein Kind vielleicht auch surft über das Smartphone. Es gibt ja nun verschiedene Tarife von Anbietern, die schon eine Zeitbegrenzung haben oder auch was das Kind sich an Filmen und an Spielsoftware herunterladen kann. Wäre das ein Weg, denn die Benutzung gerade von diesen neuen Telefonen, vom Smartphone, ein wenig einzugrenzen?
Ich kann natürlich überhaupt nicht mehr kontrollieren, wenn mein Kind jetzt ein internetfähiges Smartphone hat, auf welchen Seiten es letztendlich surft. Ich kann über Prepaid-Karten versuchen, das über die Kosten zu steuern.
Vielleicht eine kurze Erklärung, was Prepaid-Karten sind.
Prepaid-Karten sind einfach Karten, die ich mir vorher kaufen kann. Oder es sind in der Zwischenzeit nur noch PIN-Nummern. Ich sage, ich kaufe mir jetzt für 15 Euro eine Prepaid-Karte, also eine Vorausbezahlung. Das lade ich dann auf mein Smartphone. Und dann habe ich wieder 15 Euro zur Verfügung, die ich vertelefonieren, versimsen kann oder eben im Internet surfen kann.
Versimsen, das heißt?
SMSen schreiben.
Sind Mini-Nachrichten. Genau. Vielleicht haben Sie das auch schon beobachtet, dass jeder immer sitzt und hat eine kleine Tastatur auf dem Telefon und scheint irgendwelche Wörter und Eingaben zu machen. Das werden wahrscheinlich meist SMS sein, genau, die Kinder schicken.
Und ich kann natürlich auch über manche Anbieter nochmal steuern, für so und so viel Geld kann mein Kind sich bestimmte Apps, also so Anwendungen auf das Smartphone runterladen, sprich kleine Spiele oder so. Aber letztendlich ist genau das eine Herausforderung, diese mobilen Endgeräte, weil die Erwachsenen nur noch ganz, ganz wenig Kontrolle haben, was Kinder eigentlich damit machen. Umso wichtiger ist die Kompetenz der Kinder zu fördern.
Medienkompetenz, ein Wort, das auch schon zum Alltag gehört in der Erziehung, auch wenn sich Eltern miteinander unterhalten und sich vielleicht auch austauschen und die Frage, Ja, wie führt ihr euer Kind heran an das Internet, auch an das Smartphone? Nach welchen Kriterien sollten denn Eltern entscheiden, ob es jetzt an der Zeit ist, dass ihr Sohn, ihre Tochter ein Smartphone bekommt, also ein Minicomputer, Frau Benz?
Da gibt es auch nur schwer ein Rezept, also ein Handy. Ab wann braucht ein Kind ein Handy? Da gibt es sehr heftige und sehr unterschiedliche und kontrovers geführte Diskussionen. Ich weiß, dass sehr viele Eltern sagen, wenn das Kind dann in die weiterführende Schule kommt, einen weiteren Schulweg hat, so für die Sicherheit, dann bekommt das Kind ein Handy. Und dann muss ich mir auch gut überlegen, wie viel Geld kann und will ich auch ausgeben. Muss es wirklich ein teures Smartphone sein oder braucht es einfach nur ein Handy, um mal zu Hause anrufen zu können? Und in der Zwischenzeit weiß ich aber auch, dass viele Kinder auch zum Teil schon in der zweiten, dritten Klasse Smartphones haben. Es gibt ja über die Verträge meistens alle 2 Jahre ein neues und die kriegen halt dann das alte Smartphone von Papa oder von der Mama. Und da jetzt zu sagen, das ist völlig verkehrt und völlig falsch, ist genauso wenig richtig, wie zu sagen, sie müssen unbedingt schon ab der vierten Klasse ein Smartphone haben. Es ist wichtig, wie lernen die Kinder den Umgang damit? Und dann muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen und ihnen auch erklären, was kann denn alles passieren? Da sind auch Themen, da ist der Verbraucherschutz ja auch immer wieder dran, wie so versteckte Kostenfallen, die ja oft wir Erwachsenen gar nicht kapieren. Wer von uns hat schon die AGBs seines Handyvertrags gelesen?
Die AGBs, die allgemeine Geschäftsbedingungen. Genau. Das stimmt, da müsste man wirklich mal eine Umfrage machen, ne? Weil die sind oft mehrere Seiten und auch, dass Daten weitergegeben können, genau. Es nimmt ja immer weitere Ausmaße an, sodass der Gesetzgeber immer mehr es auch als Aufgabe sieht, da einzuschreiten und Bestimmungen herauszubringen, auch zu uns zum Verbraucherschutz, den haben Sie eben schon angesprochen. Aber einen Grund, warum Jungs und auch junge und auch heranwachsende junge Frauen ein Smartphone haben möchten, das ist, weil sie gerne über die modernen Netzwerke, über die Internetnetzwerke, das bekannteste ist sicherlich mit Abstand Facebook, einfach miteinander vernetzt sein möchten und vielleicht auch müssen, weil man ist heutzutage, neudeutsch gesprochen, out, man gehört nicht dazu, bekommt manches nicht mit. Auch mancher Erwachsener hat das vielleicht schon mitbekommen, dass ein Fest oder dergleichen stattfindet und man dann nur hört, ach, über Facebook habe ich eine Einladung geschrieben. Ach, du bist gar nicht in Facebook. Das ist auch wichtige Veranstaltungen. Auch erinnern Sie sich noch, liebe Zuhörer, die Veranstaltung Pro Papa vor etlichen Jahren wurde über eine Facebook-Aktion gestartet, dass viele Interessierte zusammengekommen sind. Cybermobbing ist ein neues Stichwort, Frau Benz, in dem Zusammenhang mit den gerade Internet-Communities. Was ist Cybermobbing? Was heißt das Wort Cyber auch?
Cybermobbing ist Mobbing im Netz. Und da muss man sehr genau hinschauen. Das ist häufig in aller Munde und wird sehr dramatisiert. Es gibt viele verschiedene Formen von Konflikten im Netz. Und Cybermobbing ist davon eine. Und zwar eine sehr heftig ausgeprägte, die meistens noch die Fortführung von dem ganz realen Mobbing auf dem Schulhof, in der Clique, in der Gruppe fortsetzt. Das heißt, wenn jemand über einen längeren Zeitraum von einer Gruppe oder Einzelnen wirklich belästigt, beschimpft, beleidigt, bedroht wird, spricht man von Cybermobbing.
Mhm. Geben Sie da auch wieder die Empfehlung ab, dass sich Eltern zeigen sollten, wie die Internet-Community funktioniert, in der das Kind ist?
Das ist so ein Thema. Jugendliche wollen und müssen, wie Sie vorhin gesagt haben, in Facebook dabei sein. Es ist in erster Linie Facebook. Eine Aufgabe in der Jugend ist ja, oder ganz wichtig für Jugendliche ist, ich möchte zu meiner Gruppe dazugehören. Um dazuzugehören, muss ich aber auch wissen, was in dieser Gruppe alles so läuft, was gerade angesagt ist, über was sie sich unterhalten. Und da findet eben viel Kommunikation über die sozialen Netzwerke statt. Und wenn die Kinder und Jugendlichen nicht dabei sind, kriegen sie das nicht mit und sind ein Stück ausgeschlossen. Also ist der Druck, dabei sein zu müssen, wie Sie gerade selber schon gesagt haben, sehr großer. Und dann geht's drum, ja, wie stelle ich mich jetzt in diesem sozialen Netzwerk dar? Und da ist es wichtig, dass Eltern, wenn Kinder ihre ersten Schritte in diesen sozialen Netzwerken machen, wirklich gemeinsam mit den Kindern machen. Und wenn die Kinder noch ein bisschen jünger sind, lassen sie das auch noch viel eher zu. Ein 16-Jähriger lässt mich nicht mehr auf seine Facebook-Seite schauen. Der kann das aber auch in der Zwischenzeit schon ganz gut selber einstellen. Aber gerade bei den ersten Schritten wirklich sich zu informieren, wie sind die Einstellungen? Was für Daten von mir gebe ich denn zum Beispiel preis? Ja, damit man nicht nachverfolgen kann, wer das jetzt ganz konkret ist und wo er her ist. Auf der anderen Seite wollen die Jugendlichen sich aber genauso darstellen und wollen sich ja zeigen. So da immer zu schauen, wie sind so diese Sicherheitseinstellungen jeweils bei meinem Kind und meinem Jugendlichen, und auch ganz klare Absprachen treffen. Mit wem befreundest du dich? Ja, also ein ganz guter Weg ist zum Beispiel zu sagen, befreunde dich nur mit Menschen, die du persönlich kennst, und nimm nicht irgendwelche wildfremden Freundschaftsanfragen an.
Weil?
Da weiß ich nie, wer dahinter steckt.
Weil die können sofort auf mein Profil schauen.
Die erfahren Dinge von mir, die ich nicht möchte, dass Fremde erfahren. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die 13-jährige Annabelle wirklich eine 13-jährige Annabelle ist, oder vielleicht ist es ein 18-jähriger Max, ich weiß es ja nicht.
Oder 48. Wir geben jetzt Internet-Tipps für Eltern, kindersicher vernetzen, so haben wir es geschrieben. Sie sind, Frau Benz, von der Aktion Jugendschutz, das ist eine bayerische Aktion. Sie haben noch viele, sage ich mal, Geschwister natürlich in ganz über den gesamten bundesdeutschen Raum verbreitet, die dieselbe Arbeit machen wie Ihr Verein. Worauf ich jetzt hinaus will, Frau Benz, das ist, gerade Eltern kommen, was soziale Netzwerke betrifft und was das Gespräch darüber betrifft, was die Kinder da jetzt nun wirklich machen, weil sie wollen ja dann ab einem bestimmten Alter dann schon auch ihre Privatsphäre haben und müssen sie ja auch haben. Welche Rollen spielen da Schulen und wie unterstützt auch Ihre Aktion Schulen?
Mhm. Nachdem wir eine Institution sind, die über das Sozialministerium institutionell gefördert wird und nicht vom Kultusministerium, sind wir in erster Linie für pädagogische Fachkräfte zuständig und nicht für die Lehrkräfte. Wir machen aber immer wieder auch Angebote, die von Lehrkräften in Anspruch genommen werden können. So haben wir zum Beispiel zur Prävention von Cybermobbing ein Planspiel entwickelt, bloßgestellt im Netz. Das ist auch relativ neu erschienen bei uns. Mit diesem Planspiel kann man mit ganzen Schulklassen arbeiten, um Cybermobbing zu verhindern.
Also Dynamik. Planspiel ist auch für Lehrer, für Pädagogen.
Genau. Die spielen einen fiktiven Cybermobbing-Fall in ihrer Klasse durch, sodass die Kinder erleben, was passiert da eigentlich, wie schnell geht es und ich kann das nicht mehr steuern, und reflektieren das dann, werten das dann mit den Jugendlichen gemeinsam aus, um dann mit den Jugendlichen gemeinsam Verhaltensregeln im Netz zu erarbeiten. Das ist wichtig. Wie verhalte ich mich im Netz? Ich benehme mich genauso respektvoll, höflich, wertschätzend anderen Menschen gegenüber auch, wie im realen Leben eben auch.
Was können denn Eltern tun, wenn sie nun mitbekommen, dass in Facebook oder in einem anderen Netz ihr Kind jetzt attackiert wird oder dass da Probleme auftauchen, also wenn einfach irgendetwas nicht stimmt?
Also ganz wichtig ist zu schauen, um was für eine Art von Konflikt handelt es sich denn. Also die Jugendlichen, es gibt eine Studie vom JFF, Institut für Medienpädagogik, Film und Fernsehen, haben die rausgebracht, wo der Spaß aufhört. Und die haben rausgefunden, dass Jugendliche sehr genau unterscheiden zwischen so Spaßstreit, einfach mal jemanden, wie man auf dem Schulhof auch einmal so kurz anrempelt, ey, schau nicht so blöd, ja, bis hin zu den wirklich ernsthaften Konflikten, die dann in Mobbing führen können. Spannend war auch, was bei der Studie rausgekommen ist, dass Jugendliche uns Erwachsenen nicht zutrauen, da wirklich unterstützen zu können. Ja, die trauen Erwachsenen wenig Kompetenz zu, was soziale Medien angeht. Das heißt, ich muss als Eltern mir ein gewisses Maß an Informationen einfach zulegen. Wie funktionieren so soziale Netzwerke? Wie geht man damit um? Auf was muss ich denn achten? Und ich kann mir sowas auch mal ganz gut von Jugendlichen erklären lassen, damit wir auch als kompetent wahrgenommen werden. Das andere ist, wenn ein Kind befürchten muss, dass die Reaktion meiner Mutter ist, wenn ich zu ihr komme und sage, du, da werde ich massiv belästigt im Netz. Und die dann sagt, naja, dann geh halt einfach nicht mehr rein. Dann wird das Kind sich nicht an die Mutter wenden, weil es muss ja reingehen, weil es ja keinen Kontakt mehr sonst zu seiner Gruppe hat, weil es ja einfach zu seinem Leben dazugehört. Und deswegen ist es wichtig, dass da auch eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Eltern und Kindern herrscht, dass sich das Kind überhaupt erstmal traut, sich an die Eltern zu wenden, wenn sowas vorkommt.
Würden Sie sogar Eltern raten, damit sie ein Gespür dafür bekommen, wie Facebook oder auch andere Internet-Communities funktionieren, dass sie selber angemeldet sind?
Nein. Also ich würde keinem raten. Man muss sich selber immer sehr gut überlegen, möchte ich da rein oder möchte ich nicht? Und was wird mit meinen Daten alles gemacht? Und man muss nicht selbst in Facebook zu sein, um sein Kind bei Schritten in sozialen Netzwerken zu begleiten.
Mhm. Könnte ich auch, wenn ich merke, da ist jetzt eine Problematik, mich an die Schule, an Vertrauenslehrer wenden, also an Personen, die meinem Kind vielleicht näher stehen, um mich zu beraten, was auch gerade in der, sage ich mal, Clique abläuft, oder auch um zu beraten, dass vielleicht gerade mal wieder in der Schule auch das Thema Internetmobbing, Cybermobbing, nennt man das auch, aufgegriffen wird?
Also es ist auf jeden Fall ein Weg, mal zu schauen, wie sieht es denn überhaupt aus in der Gruppe, in denen mein Kind sich bewegt. In der Regel ist es ja eben eine Verlängerung des Mobbings, was in einer anderen Gruppe real auch schon abläuft. Also mit der Schule Kontakt aufnehmen. Was aber auch ganz wichtig ist, dass man mit seinem Kind darüber spricht, wie verhältst du dich denn im Netz zum Beispiel, um das überhaupt mal zu verhindern. Wichtig ist, dass man nicht darauf reagiert. Also wenn man jetzt selber irgendwie beleidigt wird, wenn man dann wieder einen Kommentar dazu abgibt, dann gibt es so eine never-ending story, so eine Spirale, die sich nicht aufhört, weiter zu bewegen. Und man kann immer auch Leute, die einen beleidigen, beim Anbieter melden. Ja, es gibt immer diesen Melde-Button, diesen Meldeknopf, den man dann machen kann, und zwar so, dass niemand erfährt, dass ich den gemeldet habe, und dann wird der auch vom Netz genommen.
Also es gibt schon bei diesen Communities auch so eine sogenannte Aufsicht, dass wenn es einfach zu unsachlich ist, wenn es nicht mehr über einen Informationsaustausch oder ein bisschen spaßiges...
Also wenn es beleidigend ist, dann kann ich das melden und dann wird es vom Netz genommen.
Ja, Internet-Tipps für Eltern, unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Kinder sicher vernetzen. Beatrice Benz von der Aktion Jugendschutz ist bei uns zu Gast. Sie ist Referentin für Medienpädagogik und Jugendmedienschutz. Jetzt abschließend, wie könnte man nochmal zusammenfassen? Wie können Eltern ihre Kinder sicher vernetzen und ihnen auch zur Seite stehen, wenn leger ausgedrückt etwas schiefläuft?
Offen sein für das Thema, neugierig sein für das Thema und gemeinsam mit dem Kind sich die Dinge anschauen, sich informieren, was gibt es auch für Fallstricke, was gibt es für Gefährdungen, was gibt es für Risiken, und mit dem Kind offen drüber reden.
Und etwas, was ich auch noch mitgenommen habe, ist, dass ich mich selbst als Eltern gut informiere. Dass die Information das A und O ist. Und dass wir einen Grundstock legen konnten für diese Informationen, liebe Hörerinnen und Hörer, das hoffen wir. Weitere gibt es im Internet auf horeb.org. Dort kommen Sie auch auf die Seite der Aktion, der Bayerischen Aktion Jugendschutz, und auch weitere Seiten, die sich mit dem Jugendschutz im Internet auseinandersetzen. Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Benz, dass Sie heute hier unser Gast waren in der Lebenshilfe. Alles Gute noch weiterhin für Ihre Arbeit.
Vielen Dank.
Und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, bedanke ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen gibt es im Internet auf horeb.org. Dort können Sie sich die Sendung auch nochmal zeitunabhängig herunterladen. Unser Podcast-Angebot steht Ihnen da zur Verfügung in der Lebenshilfe-Rubrik Christ und Welt. Den Hörerservice können Sie natürlich auch anrufen. Dort gibt man Ihnen natürlich auch Informationen zur Radio Horeb und zur heutigen Sendung. Das ist die Rufnummer 08323 96 75 110. Auch zahlreiche Printmedien, also viele kleine Broschüren gibt es auch, die sich damit beschäftigen, wie Eltern ihr Kind im Internet und auch mit dem Telefon sicher begleiten können. Also Sie müssen nicht nur Infos im Internet anschauen, wie Sie da rankommen, auch dazu die Informationen auf unserer Homepage. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und für Ihre Aufmerksamkeit. Behüt Sie Gott.